Olé, 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 olé. FC Augsburg, olé. Falsche Veranstaltung, oder was? Ihr geht irgendwie überhaupt nicht. Naja. Was schaut er denn so? Also man muss sich jetzt irgendwie fußballerisch ja leider umstellen gerade im Moment, weil das eine vorbei ist, geht das nächste hoffentlich bald wieder los. Ja, gemeinsam erkennbar leben, daraus soll es heute gehen und manches sieht man schon von ziemlich weit weg. Also Fußballfans, Eishockeyfans, andere Fans, Punks kann man auch ganz gut erkennen, obwohl die gerade nicht für irgendeinen Verein, sondern für eher ein Lebensgefühl oder Lebensstil stehen und noch viele, viele andere Dinge auch. So ein bisschen Stofffetzen und jeder weiß gleich, ach okay, der gehört in die Richtung. Wobei es gibt ja schon Unterschiede. Also ich habe zu dem netten Besitzer, der mir diese Sachen geliehen hat, gesagt, besser wäre er würde drinstecken, weil er steckt auch mit Herzblut drinnen. Ich stecke nur als Armin drinnen. Und man merkt dann doch den Unterschied. Als Christen sind wir auch immer so unterwegs und kleben dann so einen Fisch hinten aufs Auto. Und ich weiß nicht, wie oft ging es euch schon, dass ihr gefragt worden seid, dass ihr Angler seid? Ja, also Erkennungszeichen sind ja manchmal nicht ganz so eindeutig, aber wir als Christen, als Nachfolger erkennbar, dass wir an den dreieinigen Gott glauben, nicht an irgendwas. Wie gesagt, der Fisch ist ein schönes Symbol, wenn man es weiß, wenn man es nicht weiß, ist es schnell missinterpretiert. Letzte Woche ging es um Salz und Licht sein, also den Unterschied in der Welt machen, indem wir einfach sind, habe ich gesagt. Indem wir sind, weil Gott uns neu gemacht hat, als neue Kreaturen, als Salz und Licht in diese Welt gestellt hat. Und wer dich dann beobachtet, wird hoffentlich, jetzt ist nur die Frage, erkennt das ziemlich schnell, so wie, naja, man kann noch viel, viel besser und viel montierter in Anführungszeichen rumlaufen, dass man das auf 500 Meter sofort erkennt, wozu der gehört. Oder man kann auch, habe ich jetzt leider nicht dabei, nur so ein kleines Reverszeichen für den FC Augsburg tragen, sitzt dann wahrscheinlich eher in der Loge wie auf den Rängen. Und kaum einer würde erkennen, dass man für einen Verein oder für irgendwas Bestimmtes ist. Jetzt ist die spannende Frage, was sehen die Leute, wenn sie dich beobachten in deinem Alltag? Was sehen die Leute? Ich weiß, kein Fußballfan läuft den ganzen Tag, naja gut, ein paar vielleicht schon, aber die meisten laufen nicht den ganzen Tag in Vollmontur rum. So wie wenn sie zum Spiel gehen, also falls sie mal wieder dürfen. Aber wie laufen wir rum? Ich weiß, es gibt auch Christen, die haben ganz bewusst T-Shirts an mit markanten, provokanten und anderen Sprüchen. Aber wie laufen wir rum? Wie erkennbar ist es, für wen und was wir unterwegs sind? Wie genau müssen die Leute bei dir hinschauen? Das ist die spannende Frage, die ich mir gestellt habe bei dem Titel Gemeinsam erkennbar leben. Und die Frage war für mich auch, was will ich euch mitgeben zu dem Thema? Will ich euch jetzt sagen, bitte zieht alle Trikots an von Jesus? Oder, nein, nicht von eurem Lieblingsverein, den dürft ihr gerne ab und zu auch, aber sonst für ihr. Nein, ich habe mir gedacht, es hilft nur der Blick in die Bibel und ich bin auf einen Text aus Apostelgeschichte 2 gestoßen, wo ein paar Kennzeichen der ersten Christen sind. Jetzt müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Apostelgeschichte, ich weiß nicht, wie gut ihr das im Kopf habt. Die Apostelgeschichte ist ja so eine Erzählung der Erlebnisse der ersten Christen, nachdem Jesus weg war. Also die Evangelien, da geht es um Jesus und was er mit seinen Jüngern erlebt hat. Und die Apostelgeschichte kommt sofort danach. Und die Apostelgeschichte, die macht das oft so wie in einem Film, die zoomt ganz nah ran und zeigt eine kleine Szene. Also so 5 Minuten wie in real life. Also so wie in Filmen ist das ja auch ganz oft so. Es wird ganz nah hingezoomt, Emotionen gezeigt, was ganz nah gezeigt. Erleben in der Apostelgeschichte an den meisten Stellen. Da wird von einem Paulus berichtet, von einem Petrus, genau wie es passiert ist. Der läuft hin und es passiert was. Der kommt in die Stadt und wird gestartet. Also alles Mögliche. Es gibt aber auch 3 kleine Szenen, die eher das andere sind. Da fährt quasi so die Kamera zurück. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn ja schon fast wie wenn man nur so irgendwie unten sieht, wie ein Auto entlang fährt und oben, es wird von ganz hoch von der Drohne gefilmt und es wird so runtergeschaut. Und nebenbei erzählt der Erzähler so ein paar Schlagworte und man weiß im Film, jetzt ist ein halbes Jahr rum. Also habt ihr vielleicht im Kopf, was ich meine. Und die Szene, die wir heute jetzt anschauen, das ist so eine Überblicksszene. So eine, wo ganz wenige Schlagworte drin vorkommen, nichts Genaues, keine ganz genauen Details, aber wo es so gezeigt wird und so lief es dann in der nächsten Zeit erstmal. Apostelgeschichte 2 ab Vers 42. Und das ist wirklich ein krasser Bruch, wenn ihr daheim vielleicht oder jetzt dort nebenbei Apostelgeschichte 2 aufschlagt. Ihr dürft nämlich sogar eure Bibel benutzen im Gottesdienst, falls ich euch das nicht erzählt habe. Es ist erlaubt. Ja? Nicht mal Corona hat das verboten. Ihr nutzt es nur viel zu selten. Genug Seitenhiebe. Ihr könnt daheim hier kurz Pause drücken und eure holen. Ihr nicht. Apostelgeschichte 2, da geht es wirklich hoch her. Also der Heilige Geist kommt und es bewegt sich sofort gigantisch viel in wenigen Minuten und Stunden. Petrus predigt und 3000 Leute bekehren sich. Vers 41. Und dann kommt eben dieser Bruch. Und ihr müsst euch das vorstellen, wie wenn die Kamera wegzieht und ihr jetzt so in Kurzform die nächsten, ich weiß es nicht mal, Tage, Wochen, vielleicht Monate von Lukas geschildert bekommt. Steht keine Zeitangabe daneben. Lukas war eigentlich ein sehr genauer, aber an dieser Stelle hat er jetzt nicht gesagt, ich berichte euch jetzt über das nächste halbe Jahr, sondern er hat nur mal ganz schnell erzählt, wie das bei den ersten Christen war. Ich lese mal nach Hoffnung für alle vor. Vers 42. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder einen anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden und in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele rettete. Also ihr merkt, es ist keine genaue Schilderung eines Ereignisses, eines Tages oder irgendwas, sondern es ist so ein Überblick, ein besonderer Text, kommt, wie gesagt, nur noch zweimal in der Apostelgeschichte vor, einmal Kapitel 4, einmal Kapitel 5, wo so wirklich ein klarer Überblick in wenigen Versen skizziert wird. Das ist der größte eigentlich. Aber wir entdecken so ein paar Stichpunkte, was den Alltag der Christen damals geprägt hat. Und jetzt vorneweg ein kleines Vorsicht. Wir können das natürlich nicht eins zu eins ins Heute übertragen. So nach dem Motto, das steht da, wenn wir es haargenau so machen, da fehlen viel zu viele Details. Wir wissen nicht, wie das haargenau gelebt worden ist. Wir kriegen nur einen Anhaltspunkt, wo Lukas beim Überblick festgestellt hat, das sind die Kennzeichen, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, diese Stichworte, die sind auch für uns 2000 Jahre später relevant. Fangen wir mal vorne an. Vers 42, der ist gleich voll mit vier Schlagworten. Erstes, Hoffnung für alle steht, sie lassen sich regelmäßig unterweisen. Woanders steht, sie blieben beständig in der Lehre oder so ähnlich. Lehre ist das Schlagwort. Ich hoffe, ihr könnt alle so ein bisschen was mit anfangen. Lehre meint, über den Glauben von jemand anderen was mitzubekommen oder sich selber anzueignen. Im Endeffekt kann ich mich auch selber lehren durch gute Bücher oder ähnliches. Wir. Die damals noch nicht. Das hieß also damals, wenn die über Lehre geredet haben, die haben ihr Neues Testament ausgepackt und drin gelesen. Ich habe es fast gehört. Danke. Es schlafen noch nicht alle. Nein, natürlich nicht. Also die hatten natürlich das Alte Testament, also die jüdische Bibel. Und Lehre hieß sicher auch, in diese jüdische Bibel zu schauen und zu überlegen, wie ist der Gott, den wir entdecken und was hat es mit Jesus zu tun. Aber Lehre hieß für die damals vor allem, sie haben den Jüngern und den Aposteln zugehört, die ja, unterschiedlich 2, 3, maximal 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren und Dinge mit ihm erlebt haben. Die haben sich erzählen lassen, wie er Wunder getan hat, wie er geschimpft hat wahrscheinlich auch, wie er Gleichnisse weitergegeben hat, was er erzählt hat und wie Gott sich durch Jesus gezeigt hat. Das ist Lehre. Lehre ist, wenn du irgendwo mitbekommst, wie Gott wirkt. Und wenn dir jemand erzählt, so habe ich Gott erlebt. Wir haben den Vorteil, jetzt habe ich heute mal meine Bibel auch, peinlich, oder? Nächstes Mal liegt sie wieder hier. Wenn wir zusammen in die Bibel gucken, dann ist es auch Lehre, weil wir dadurch die Geschichten von Jesus, weil wir dadurch entdecken, wie Gott ist. Und Lehre ist die Grundlage, weil ich habe das, ich weiß nicht mal, in irgendeiner Predigt mal deutlich gesagt, woher sollen wir wissen, wie Gott ist, wenn wir es nicht auf einer soliden Basis erfahren? Und die Basis ist die Bibel. Natürlich dürfen da auch Erfahrungen dazukommen und Erlebnisse mit Gott, hoffentlich. Aber die Basis ist das, wie Gott sich durch die Bibel zeigt und wie er durch Jesus in dieser Welt sichtbar geworden ist. Das ist die Basis, worauf unser Glaube aufbauen muss. Sonst bauen wir ihn zum Schluss auf irgendwas ganz Falsches und das ist gar nicht der dreieinige Gott, sondern mein Hirngespinst. Also deshalb, Lehre ist wichtig, definitiv. Es ist gut zu wissen, wer dein Gott ist. Das war das erste Erkennungszeichen. Die wollten mehr von Gott wissen. Und du kannst dich ja selber mal fragen, wie geht's dir denn? Bist du einer, der sagt, ach, eigentlich weiß ich doch genug und es ist viel zu anstrengend. Lehre ist auch manchmal anstrengend, ja? Ich muss mich mit was beschäftigen. Es hinterfragt mich, es nervt mich. Ja, nicht alles gefällt mir sofort. Also wie ist das bei dir im Moment? Willst du mehr von Gott wissen? Oder reicht es dir eigentlich? Und du sagst, ach komm, ich weiß schon genug. Wenn ich ganz hart sein soll, ich bin ja mal zum Theologiestudieren gegangen, vor Urzeiten gefühlt schon. Und damals dachte ich, hinterher weiß ich's. Danach wusste ich, dass ich noch viel mehr hätte wissen können und es noch viel mehr gibt, was man durchdenken könnte. Also ich glaube, wir sind in dieser Welt nie fertig und erst wenn wir vor Gott in Ewigkeit stehen, werden wir Erkenntnis haben und nichts mehr wissen brauchen über Gott. Aber bis dahin glaube ich, meine Meinung, gibt es kein zu viel an Lehre und über Gott wissen. Es gibt vielleicht ein bisschen zu viel theologisieren. Man muss nicht alles breit reden, krumm reden und von allen 85 Seiten betrachten. Das meine ich nicht. Aber immer wieder neugierig sein, wie ist denn Gott? Habe ich mich vielleicht irgendwo rein verrannt und will er mich korrigieren? Habe ich was noch völlig übersehen und er will mir was zeigen? Ich möchte euch da Mut machen, macht's wie die ersten Christen. Bleibt immer wieder dran. Vielleicht ist es deine Kleingruppe oder deine Zweierschaft. Vielleicht ist es auch hoffentlich dieser Gottesdienst, der da ein Stück mit beiträgt. Vielleicht ist es auch dein Bibellesen im Stillen. Aber ich mache dir Mut, bleib an Gott dran. Im besten Fall auch in der Kleingruppe, weil ich glaube, das war damals, in dem Moment vielleicht keine Kleingruppe, da waren sie irgendwie ein paar tausend Leute, aber sonst waren die oft in Kleingruppen. Jesus war oft in einer kleinen Gruppe unterwegs und hat diskutiert und geredet. Und dabei haben wir Menschen kapiert. Also von daher, wenn du keine Kleingruppe hast, ich mache dir wieder mal Mut, such dir eine, frag mich, wir gehen zusammen auf Suche. Punkt. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke war, sie lebten in enger Gemeinschaft, steht da in Vers 42. Ich weiß, wir haben Corona. Wir müssen mit Abstand sitzen, wir sollen uns nicht alle auf einmal treffen, Gemeindefest wird schwierig. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, ein Schlüssel. Jesus hat selbst die Jünger nie alleine losgeschickt, sondern zu zweit. Gemeinschaft ist ein Kern des Christentums. Du musst nicht alleine unterwegs sein. Du darfst zusammen unterwegs sein. Das ist nicht immer einfach, weil manchmal wollen die mich ja korrigieren. Wollen die sagen, bist du dir sicher? Also Gemeinschaft ist was einen ermutigen kann, aber auch was einen korrigieren kann, in die richtige Bahn lenken. Und das ist manchmal auch ganz jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein. Also nichts Besonderes. Zusammen essen, gemeinsam spazieren gehen, das muss nicht immer über Gott reden sein. Aber gemeinsam unterwegs sein, Leben teilen, aber genauso gemeinsam beten, gemeinsam ringen, gemeinsam lehren und was auch immer. Natürlich könnte jetzt manche anmerken und sagen, ja, das war ja nur damals, aber bitte, das war jetzt kein kleiner Ausschnitt wie nach Pfingsten, sondern es war der Überblick über die nächsten Tage und Wochen. Und ich bin mir sicher, die meisten der Christen damals durften ganz normal arbeiten gehen müssen. Ja? Da ist nicht auf einmal Manna vom Himmel gefallen, nur weil die sich für Jesus entschieden haben. Die mussten sich auch um ihren Unterhalt kümmern, die mussten mit ihrer Familie den Alltag verbringen. Und trotzdem steht in Vers 42 und später in Vers 46, dass sie täglich Zeit zusammen verbracht haben, dass sie Gemeinschaft gepflegt haben. Wie die das gemacht haben, also ich bin mir sicher, falls es noch die 3000 waren von diesem Bekehrungstag, sie waren nicht in einem Raum zusammengesessen. Ja? Also selbst im Tempelvorplatz wird es mit 3000 schon kuschelig. Vielleicht sind von den 3000 auch schon ein paar wieder heimgegangen in ihre Dörfer und haben dort Gemeinschaft. Ich weiß es nicht, wissen wir nicht. Ist ja nur so ein kleiner Überblick. Aber klar wird charakteristisch, wie sie das genau gelebt haben, weiß ich nicht, war, sie haben Leben, Glauben, Essen und noch viel mehr miteinander geteilt, ihren Alltag und haben das da rein integriert und waren gemeinsam unterwegs. Wie schnell starten wir mit einer Begeisterung in die Gemeinschaft unseren Glauben und sind dann aber auch ernüchtert? Ja, man ist nicht immer gleich. Man prallt mal zusammen, man ist unterschiedlicher Meinung und dann ist die Tendenz in unserer Gesellschaft schnell, dann gehe ich meinen Weg, geh du deinen Weg. Ich glaube, das ist eine ganz große Gefahr, immer wieder sich in die Einsamkeit, ins Allein zurückzuziehen. Wir gehören als Christen in die Gemeinschaft und das Zentrum, der Mittelpunkt, kann nur Jesus sein. Sobald da irgendwas anders sein soll, werden wir merken, dass wir nicht immer einer Meinung sind, dass wir ganz unterschiedliche Menschen sind. Bei Corona haben wir das gemerkt, manchmal schon bei der Vorhangfarbe haben wir das gemerkt und bei vielen anderen Dingen auch. Wenn nicht der Mittelpunkt Jesus ist, dann wird da keine Gemeinschaft sein. Also ich möchte euch Mut machen, dass wir Leben teilen, uns nicht über den anderen ärgern, sondern dann immer wieder auf Jesus schauen und uns darüber freuen, dass er uns in dieser Unterschiedlichkeit zusammengestellt hat. Und dann kommen zwei kleine Punkte ganz schnell hintereinander. Abendmahl, ihr seht es schon aufgebaut, wir feiern heute Abendmahl und Gott hat das wieder wunderbar geplant. Ich wollte das so, aber er hat das trotzdem so geplant, es ging kaum anders. Wir feiern Abendmahl und sie haben auch Abendmahl gefeiert. Bisschen anders wie wir, weil sie haben es meistens mit der gemeinsamen Mahlzeit verbunden, so ähnlich wie beim Passafest auch, weil Jesus uns und ihnen den Auftrag gegeben hat, lasst uns immer wieder daran erinnern, was er getan hat. Er hat damals das Passamahl ganz bewusst umgedeutet und gesagt, ich möchte ihm einen neuen Sinn geben. Nicht ein Lamm hat uns in Ägypten gerettet, sondern ich habe euch hier und jetzt gerettet. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, was er getan hat und blicken auch schon in die Zukunft, wie wir zusammen mit Gott in der Ewigkeit feiern dürfen. Dann wieder mit ordentlichem Mahl. Also richtig, ich bin mir sicher, dass Gott nicht nur ein Stück Brot und ein bisschen nimmt, sondern dass wir dann richtig ordentlich zusammen feiern. Aber lassen wir uns schauen. Für die Christen war ganz klar, sie pflegen diese Gewohnheit und erinnern sich immer wieder an das, was Jesus getan hat. Und das vierte, Gebet. Ist auch nur so kurz erwähnt, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich darüber eigentlich jetzt noch 50 Minuten predigen sollte und nicht nur zwei oder drei, weil es ein Kern- und ein Wesensmerkmal der Gemeinschaft war, nicht nur Gemeinschaft miteinander zu haben, sondern miteinander mit Gott Gemeinschaft zu haben. Weil Gebet, ich weiß nicht, warum wir es so schnell hinten runterfallen lassen. Ich weiß, es gibt viele rühmliche Ausnahmen unter uns, Gott sei Dank. Aber doch fällt Gebet immer wieder hinten runter. Ich merke es bei mir, ich lasse mich beschäftigen. Ja, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen. Und das beten kann ich später noch, dann mache ich erst das. Falscher Ansatz. Ich versuche da mit mir schon zu ringen und zu kämpfen. Ich hoffe, ihr tut es mit euch auch oder seid schon in dem Fall weiter. Wie wichtig das gemeinsame Gebet auf der einen Seite ist, aber überhaupt das Gebet. In dem Fall ging es vor allem um gemeinsames Gebet. Weil dann Gott in der Mitte ist, weil mit ihm der Alltag geklärt wird, weil mit ihm die Sorgen, Nöte und Ängste, Herausforderungen, Freuden besprochen werden. Das ist eines der Kennzeichen der ersten Christen. bin mal provokant. Weiß dein Nachbar, dass du überhaupt betest? Also ist das ein Kennzeichen von uns? Und nein, wir müssen nicht provokant irgendwo uns auf die Straße eine Kiste stellen und dann beten. Das ist, glaube ich, nicht gemeint. Aber es geht ja darum, wo erkennen Leute dran, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern mit Gott. Und ich glaube auch, Gebet ist einer der Schlüssel. Und es geht nicht um das offensichtliche Gebet. Jesus hat ganz oft gesagt, ihr sollt nicht wie die dastehen, die die Hände zum Himmel strecken und durch die Gegend schreien, wenn sie beten, damit es auch jeder sieht. Geht lieber in euer stilles Kämmerlein. Aber er hat auch nie gesagt, redet nicht drüber, dass ihr für Leute betet. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, dass wir Leuten auch deutlich machen, hey, ich bete für dich. Ich habe ein, zweimal in meinem Leben erlebt, dass das echt für Leute ein Schlüssel war, wo ich gedacht hätte, sie sind reserviert und die dann gesagt haben, du betest für mich, danke. Und wo Gott was draus entwickelt hat. Also Gebet ist einer dieser Knackpunkte, wo wir leider oft sagen, na, mach mal später und dann fällt es weg. Lass es uns zuerst machen, beten. Und noch eine provokante These, wenn du nur die Hälfte der Zeit, die du am Fernseher verbringst, mit Gebet verbringst, glaube ich, würde das mit uns allen was machen. Mancher kann sich jetzt entspannt zurücklehnen und sagen, ich fernsehe nicht viel. Andere schnaufen vielleicht einmal kurz und sagen sich, so viel musst du jetzt mit Gott ausmachen. Aber vielleicht so als Gedankenimpuls. Für manches haben wir einfach ganz natürlich ganz viel Zeit. Warum? Also ich stelle beim Fernsehen, mir passiert das auch immer wieder, das Fernsehen schaue und hinterher denke ich mir jedes Mal, es gelassen, es was Besseres gemacht. Von daher diese provokante These, die lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen. Wenn ihr nur die Hälfte der Zeit, die ihr mit Fernsehen oder mit unnützen YouTube-Videos oder sowas ähnliches verbringt, im Gebet verbringt, dann wird das einen Unterschied machen. Nicht nur für uns, vielleicht auch für Live on Stage, für diese Region. Sicher. Ihr könnt es testen. Was passiert dann? Das war ja nur Vers 42, keine Angst, der Rest geht ein klein bisschen schneller, der war nur sehr komprimiert, der Vers 42. Was passiert dann? Dann steht da ganz lapidar in Vers 43. Ich wollte noch kurz zwischendurch Jakobus einschieben. So ein bisschen Pieksvers. Ihr habt nicht, weil ihr nichts bittet. Mehr sage ich da gar nicht zu. Vers 43. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Also dieses gemeinsame Leben, da steckte bestimmt noch mehr drin oder auch andere Dinge, aber Lukas wollte nur einen Vers drüber schreiben. Er wollte uns nur so einen kleinen Überblick geben. Aber was er festgehalten hat, war, dass wie sie da gelebt haben, hat in ganz Jerusalem Auswirkungen gehabt. Und wir reden jetzt über eine Stadt, ja, ein bisschen kleiner wie Königsbrunn, okay. Aber nicht über ein Dorf. Wir reden drüber, dass das, was ein paar Jünger und alle, die dann sich für Jesus entschieden haben, nachdem er schon im Himmel war, also gleiche Voraussetzungen wie bei uns, getan haben und gelebt haben, ist für anscheinend die Menschen in Jerusalem, und da steht alle in meiner Übersetzung, sind ziemlich viele, sind nicht nur einzelne, alle erlebbar. Ich bin mir sicher, Gebet hat da seinen Teil zu beigetragen. Und sie bekommen eine Ehrfurcht vor Gott. Es steht nicht da, sie haben sich alle bekehrt und alle für Jesus entschieden. Aber alle haben irgendwie gemerkt, das hat was mit Gott zu tun. Das sind nicht die, sondern das ist der Gott, der dahinter steht. Und dann schenkt Gott auch noch Zeichen. Wunder steht da am Ende so ganz klein. Wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, dann werden wir etliche dieser Wunder in Nahaufnahme lesen können. Und ich bin jedes Mal hin und weg und denke mir, Mann, oh Mann, oh Mann. So ganz nebenbei, selbstverständlich, kommt da unmöglich Übernatürliches aus meiner menschlichen Sicht, nicht aus Gottes Sicht, aus meiner menschlichen Sicht kommt da Unmögliches rein, aber da kommt der übernatürliche Gott ins Leben und dann passieren ganz selbstverständlich Dinge, die außerhalb meiner und deiner Reichweite liegen. Ich finde es Wahnsinn, wie selbstverständlich das für Lukas zu sein scheint, weil er so nebenbei berichtet, wenn Menschen mit Gott unterwegs sind und wir sind Kinder der Aufklärung, sorry, wir leben alle in dieser aufgeklärten Zeit und alles muss rational erklärbar sein. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, bei Gott hat das seine Grenzen. Der ist nicht rational erklärbar nach dem, was wir wissen. Der kann ganz quer reinkommen. Ich mache euch Mut, das immer wieder im Kopf zu haben. Rechnest du damit, dass unser Gott übernatürlich eingreifen kann? Und ja, ich weiß, er tut es nicht immer so, wie wir es wollen, aber er kann. Vers 44 und 45 gibt die nächsten Hinweise. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Machen wir weiter, oder? Ein Spaß beiseite, ich muss da auch immer kurz schlucken, weil wir in einer ganz anderen Gesellschaft leben, wo jeder sagt, du musst für dich sorgen, der Staat sagt uns auch, du musst vorsorgen fürs Alter, du musst für dich, kein anderer tut's. Hier lesen wir was anderes. Hier lesen wir, dass die Leute bereit waren, nicht jedem, es ist hier kein absoluter kommunistischer Sozialismus oder irgendwie sowas propagiert und es ist auch nicht ein Ideal. Die Leute hatten ja noch Besitz, sonst hätten sie gar nichts mehr verkaufen können, wenn sie alles bei Eintritt verkaufen hätten müssen. Also bitte, lasst uns da nicht jetzt ein falsches Ideal rausleben, aber ich muss sagen, ich zolle da immer wieder den Diakonissen, die ja auch zu unseren, ich sage mal, viel zu beigetragen haben, dass es überhaupt diese Gemeinschaft hier gibt. Respekt, weil sie genau an der Stelle gesagt haben, nicht für mich will ich sorgen, sondern für uns. Und alles, was du Gott mir anvertraut hast, will ich in dein Reich, in meine Familie, bei den Diakonissen im wahrsten Sinne des Wortes, aber wenn ihr wüsstet, wie viel Geld die weitergegeben haben und nicht in ihrem Haus behalten. Manchmal sieht man es ja und denkt sich, man, die haben ja noch ganz schön viele Liegenschaften, Geld und Ähnliches. Wenn ihr wüsstet, wie viel mehr die weitergegeben haben, aus vollem Herzen und voller Überzeugung. Ich glaube, weil sie das hier ernst genommen haben. Was du daraus machst, bewege es mit Gott. Ich glaube aber, wir müssen uns immer wieder deutlich machen, und das macht mir der Vers auch deutlich, nicht ich bin mein Versorger, sondern Gott ist mein Versorger. Und alles, was er uns anvertraut hat, dürfen wir nutzen. Und ja, auch für uns. Aber nicht nur für uns. Sondern er hat es uns anvertraut, dass wir damit in sein Reich, und jetzt wird es spannend, in die Familie, das geht immer noch ganz gut, aber sehen wir uns auch als diese Familie, wo ich mal dem einen, mal dem anderen unterstütze, wo wir zusammen bei den Armen anpacken, Apostelgeschichte 6, falls ihr nachlesen wollt, war klar, wir kümmern uns auch um die Witwen und Waisen, die zu wenig haben. Also ein bisschen christlicher Sozialismus, was da drinnen steckt. Nicht absolut und völlig in Reinform, aber das steckt da drinnen und ich möchte dir wirklich Mut machen. Überleg dir auch, wie du mit Geld und Besitz umgehst. Das ist für mich so der sechste Hinweis in diesem Text und auch der letzte. Überleg dir, wie du mit Geld, Besitz, Zeit, Kraft, das, was Gott dir anvertraut hat. Ich möchte es nicht nur auf das Materielle, sondern alles beziehen. Überleg dir, wie du das einsetzt, ins Reich Gottes. Und damit meine ich nicht nur diese Gemeinde, aber auch das ganze Reich. Mal ist es vielleicht ein Mensch, den er dir über den Weg schickt und sagt, du unterstützt den jetzt für mich. Wie? Vielleicht mit Kraft, mit Zeit, mit Finanzen. Manchmal ist es ein Projekt, manchmal ist es diese Gemeinde, manchmal ist es was anderes. Redet mit Gott drüber, was er da mit euch vorhat. Ich finde, es ist ein Schlüssel, dass wir alle im Kopf haben, Gott ist unser Versorger und wir zusammen haben von Gott alles bekommen, um seinen Auftrag zu gehen. Nicht einer, nicht der andere, sondern wir. Bleiben zwei Verse. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Es steht eigentlich nichts Neues drinnen, außer kein Sonntagschristentum. An der Stelle kommt das täglich nochmal. Ja, täglich kamen die Gläubigen im Tempel zusammen. Wir haben keinen Tempel mehr wie die Israeliten. Spannend finde ich aber auch im Tempel, die Christen haben sich nicht versteckt in Jerusalem, nachdem der Heilige Geist da war. Vorher haben sie sich in die Kämmerchen zurückgezogen, aber danach sind sie an den öffentlichsten Ort gegangen, an den Wohnort Gottes. Also der Tempel war der Wohnort Gottes auf Erden. Und die haben gesagt, das ist unser Gott. Juden hätten ja sagen können, das ist nicht euer Gott. Doch, doch, die haben gesagt, das ist unser Gott. Und da sind wir zusammen und feiern. Die haben sich trotzdem auch in den Häusern und überall getroffen, aber sie waren Salz und Licht durch ihre Gegenwart sicher auch im Tempel. Also kommen hinterher noch so ein paar Zoom-Geschichten, die mit dem Tempel zu tun haben, wo Leute freudeschreiend in den Tempel gesprungen kommen, weil Gott gerade an ihnen gewirkt hat und ähnliches mehr. Also der Tempel war die ganze erste Zeit. Wie lange? Nicht immer, weil dann gab es Verfolgung. Aber die ganze erste Zeit, der Ort, wo sie sich getroffen haben. Und was machen sie dort? Sie lobten Gott. Vers 47 ist das schon. Sie lobten Gott. Sie ehrten ihn und sie gaben ihn. Also sie haben gesagt, Gott ist der, der wirkt, nicht wir. Und das zieht sich auch durch die Apostelgeschichte immer wieder. Der Blick weg von den Menschen hin auf Gott. Gott loben. Und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Und die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Ich finde das Wahnsinn. Indem sie einfach sind, prägen sie. Indem sie einfach ganz natürlich gemeinsam unterwegs sind, prägen sie eine ganze Stadt und sind Salz und Licht mittendrin. Und das hat Auswirkungen. Nicht, weil die Menschen so toll waren, sondern weil Gott was damit macht. Die Gemeinde wächst, und das Spannende finde ich auch da, nicht einmal im Jahr. Jeden Tag steht da. Hoch, haben wir noch viel Raum zum Beten, gell? Also, wenn nur jeden Tag einer dazukommen würde, wären wir in einem halben Jahr doppelt so viele. Wenn dann wieder jeden Tag einer dazukommen würde, ach, könnt ihr selber rechnen, ist Wahnsinn. Wie sieht das bei uns aus? Aber das Wichtige ist, der Herr rettete viele Menschen. Nicht ich kann irgendwas machen, aber durch das, wie ich bin und wie wir sind in dieser Gesellschaft, in dieser Gegend, wo wir sind, und wenn du wo ganz woanders wohnst, dann da, wo du bist, macht Gott was. Rechne damit. Leb erkennbar. Wie du das machst, vielleicht kaufst du dir ein Trikot für Jesus, wenn das deine Art ist. Vielleicht ist deine Art auch was anders. Ich gebe ja auch zu, ich renne selten mit Jesus-T-Shirts rum. Ich bin eher der Unifarbte. Aber wie bin ich erkennbar? Das ist die große Frage, die dieser Text an mich stellt. Ich möchte es mal andersrum formulieren. Welche Stichworte würden Menschen aus deinem Umfeld wählen, wenn sie dich beobachten? Lukas hat hier ja auch beobachtet und Stichworte aufgeschrieben. Und es mag vielleicht hart sein, wenn du dich heute Nachmittag, heute Abend, mag es nicht später, mal kurz hinsetzt und dir überlegst, welche Stichworte würde mein Nachbar wählen? Welche Stichworte würde mein Arbeitskollege wählen, wenn er mich beschreiben soll? Was kriegt er mit? Und dann geh mal ins Gebet und frag Gott, soll das so bleiben oder möchtest du was ändern? Ich möchte uns da Mut machen, dass wir gemeinsam unterwegs sind, um erkennbar zu leben. Und diesen Text nicht kopieren, also nicht eins zu eins irgendwie versuchen, ins Jetzt zu bringen, aber diese Schlagworte, diese Schlüsselworte mitnehmen und uns von Gott bewegen lassen, damit er uns benutzen kann. Und wir gemeinsam als Nachfolger Jesu erkennbar sind. Gott segne euch dabei. Amen. Wer nochmal Stichpunkte braucht, ich habe es wieder als Handout zusammengeschrieben. Und noch ein paar Fragen zum Nachdenken für euch dabei.